Nehmen wir eine sehr beliebte Stelle durch. Das ist das Gute, wenn wir Vers für Vers hier durchgehen, kommen wir auch zu den Stellen, die wir vielleicht normalerweise nicht unbedingt aussuchen würden. Wir haben letztes Mal schon gesagt, dass es hier im Kapitel 18 um drei wichtige Einstellungen geht, die wir brauchen, dass wir Einheit haben können als Familie Gottes und Harmonie in unserem Zusammenleben. Das Erste, was wir letzte Woche gesehen haben, ist, dass wir Demut brauchen im Umgang miteinander. Das Zweite, was wir uns heute ansehen werden, ist, dass wir Ehrlichkeit und Offenheit brauchen im Umgang miteinander, auch Mut, aufeinander zuzugehen. Und nächstes Mal wollen wir uns ansehen, wird der Herr uns zeigen, wie wir Vergebungsbereitschaft brauchen. Aber letzte Woche haben wir Demut gesehen. Wir brauchen Demut, um gerettet zu werden. Wir brauchen auch Demut, wenn wir groß sein wollen im Reich der Himmel. Heute wird der Herr uns sagen, dass wir gewillt sein müssen, offen und ehrlich zu sein. Offen zu sein, aufeinander zuzugehen. Kontext hier, Verse 15 bis 20, ist das, was wir tun sollen, wenn ein Bruder oder eine Schwester sündigt und uns das auffällt. Und das wird vor allem sein, wenn sie persönlich gegen uns sündigen, dann werden wir die Ersten sein, denen das bewusst wird. Ich glaube nicht, dass es unbedingt heißt, dass wir auf jede Sünde, die wir sehen, sofort drauf losspringen müssen. Im 1. Petrus im Kapitel 4, im Vers 8 heißt es, die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Das heißt, wenn es dem anderen vielleicht gar nicht bewusst ist, dass er gegen mich gesündigt hat oder mich verletzt hat, und wenn ich es einfach in Liebe zudecken kann und vergeben kann und vergessen kann, sodass es nicht zwischen uns kommt, bleibt kein schlechter Nachgeschmack bei mir, das kommt ja zwischen uns, dann glaube ich, muss man es nicht unbedingt ansprechen. Aber ich glaube, alles, was zwischen uns kommt, das müssen wir schon ansprechen. Es ist Gottes Wille für uns als seine Kinder, dass wir versöhnt sind miteinander. Wenn du merkst, dass etwas zwischen dir und deinem Bruder oder deiner Schwester steht, dann dürfen wir nicht sagen, na, es ist egal. Sondern wir müssen es ehrlich ansprechen. In Matthäus 5 haben wir schon den ersten Teil von dem gesehen. Da ist es, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin. Versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Also wenn du merkst, dass dein Bruder was gegen dich hat, dass du ihn verletzt hast, dass du gegen ihn gesündigt hast, dann geh hin zu ihm. Sprich dich aus mit ihm. Bitte um Vergebung, versöhn dich mit ihm. Das ist die eine Seite. Hier in Matthäus 18 haben wir die andere Seite, hier im Vers 15. Da ist es, wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführ ihn zwischen dir und ihm allein. Also jetzt, wenn dein Bruder gegen dich sündigt und es ist was zu groß ist, dass du es nicht einfach zudecken kannst, nicht einfach vergeben und vergessen kannst, sondern du bist verletzt und es nagt an dir und es kommt zwischen dich und deinem Bruder oder deiner Schwester. Es beeinflusst eure Beziehung negativ. Sagt uns der Herr auch dann, dann sollen wir ehrlich auf den anderen zugehen und sollen die Dinge aussprechen. Vergebung suchen, Versöhnung suchen. Also der Herr gibt uns hier wirklich keine Freiheit. Egal, ob wir gesündigt haben oder jemand gegen uns gesündigt hat, der Herr will, dass wir aufeinander zugehen und uns versöhnen. Im Idealfall sollen sich die beiden in der Mitte treffen, weil beide Versöhnung suchen. Ein unversöhnter Zustand, das ist keine Option für uns im Leib Christi. Wir können nicht sagen, hey, das ist mir egal, da kann man den Buckel runterrutschen, ich habe noch andere Freunde, ich gehe ihm aus dem Weg. Nee, das ist nicht Liebe, das ist falscher Stolz. Das ist auch ungehorsam gegen Gott. Gott sagt uns hier ganz klar, er möchte, dass wir uns versöhnen. Also alles, was wir nicht in Liebe zudecken können, das gehört offen und ehrlich konfrontiert. Dieses Gebot hier im Vers 15 gilt auch, wenn du es zwar von dir aus zudecken könntest, aber dein Bruder, der gesündigt hat, nicht, den belastet es. Und es kommt von seiner Seite her, geh zwischen dich und ihn. Ich denke auch dann, wenn wir das sehen, dann müssen wir auf ihn zugehen. Oder auch nicht mal, wenn dein Bruder oder deine Schwester gegen dich persönlich gesündigt hat. Aber wenn er oder sie in bewusster Sünde lebt. Und wir haben letztes Mal gesehen, wie zerstörerisch Sünde ist. Wie sehr Sünde verletzt. Auch dann, glaube ich, müssen wir hingehen und mit der Person sprechen. Und wieder, es geht nicht darum, dass wir Sündenjäger sind. Gesetzlich sind in die Richtung irgendwie. Oder diese überhebliche, richtende Einstellung haben, dass wir rumschauen und nur gucken, wenn jemand irgendwo eine Kleinigkeit falsch macht. Nee, wenn demjenigen seine Sünde bewusst ist und er kämpft damit und er bekennt sie und ist bußfertig, dann muss ich nicht hingehen und ihm nochmal aufs Auge drücken, ihm nochmal darauf hinweisen. Nee, dann sollen wir ihn ermutigen. Dann sollen wir ihm helfen. Muss ich nicht nochmal konfrontieren. Aber wenn da jemand ist, der bewusst in Sünde lebt oder für mich auch unbewusst und sich dabei zerstört durch seine Sünde, dann müssen wir auf ihn zugehen. Wir sollen unseren Bruder, wir sollen unsere Schwester lieben. Wir werden nicht zusehen, tatenlos zusehen, wie er sich selbst wehtut oder sein Leben zerstört oder sich vielleicht sogar geistlich umbringt. Na, wir schauen nicht zu, wenn wir einen Bruder sehen, der mit dem Draht in der Steckdose rumfummelt. Oder für mir aus einen sehen, der mit seinem Auto auf eine Klippe zurast. Da schauen wir nicht tatenlos zu. So, sehen mal, wie weit er springen kann. Wir dürfen da nicht bequem sein oder wegschauen oder das ignorieren. Das ist nicht Liebe. Sondern wir werden natürlich alles tun, um ihn davon abzuhalten, um ihn aufzuhalten, dass er sich verletzt. Und selbst wenn er es nicht versteht. Wir kennen dieses Phänomen aus der Sozialpsychologie, dass Menschen untätig bleiben. Wenn zum Beispiel da gab es so berühmte Experimente, wenn einer ein Verletzter auf der Straße liegt und die Leute haben getimt, wie lange es braucht, bis irgendjemand hilft. Es erschrecken die Ergebnisse teilweise. Ich habe das irgendwann mal während dem Studium gelernt. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern an die Details. Aber es war viel zu lange. Besonders, je mehr Leute drumherum sind, desto weniger aktiv werden die Menschen. So diese Einstellung, dieses Denken, da sollen sich die anderen drum kümmern. Warum ich? Aber dieses Denken, ich nenne das Bystander Apathy, also Zuschauerapathie, Fachausdruck. Aber das ist keine biblische Verhaltensweise unseren Geschwistern gegenüber, die sich durch Sünde verletzen und da geistlich verbluten. Das ist nicht, wie wir uns verhalten sollen. Liebe ist nicht gleichgültig. Schaut euch hier an im Kontext, vom Vers 12 an nochmal. Oder Vers 11 sogar, da heißt es, der Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu retten. Was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses als über die 99, die nicht verirrt sind. So ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmeln ist, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Der Herr liebt dieses verehrte Schaf. Deswegen geht er hin, geht ihm nach und will es zurückbringen. Wisst ihr was? Wir sind sein Leib. Wir sind seine Hände. Wir sind seine Füße. Wir sind sein Mund. Und der Herr will uns als Werkzeuge gebrauchen, um diesem verirrten Schaf, diesem verehrten Bruder, verehrte Schwester, um dir nachzugehen, um sie zurückzubringen an diesen Ort der Gemeinschaft mit ihm, an diesen Ort des Segens. Der Herr will durch uns, unseren Geschwistern nachgehen und er will uns gebrauchen. Und das ist nicht immer angenehm, oder meistens nicht angenehm, würde ich sagen, sich gebrauchen zu lassen in so einer Art und Weise von unserem Herrn. Erstens mal ist es Arbeit. Und zweitens, naja, wie wird der andere reagieren? Wird er mich ablehnen? Und so kann uns Menschenfurcht oder auch Bequemlichkeit davon abhalten, verfügbar zu sein für Gott in diesem Sinn. Aber der Herr hat uns gesagt in Philipper 2, dass wir in Demut einer den anderen höher achten sollen als uns selbst. Er sagt dann, jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das des anderen. Wir sollen Gottes Herz haben. Und Gottes Herz ist, dass wir so besorgt sind um unsere Geschwister, dass wir gewillt sind, ihnen die Wahrheit zu sagen. Gewillt sind, Probleme anzugehen. Gewillt sind, Sünden mit Gottes Wort zu konfrontieren. Dass wir mehr besorgt sind um die geistliche Gesundheit unserer Brüder und Schwestern als um uns selbst, unseren eigenen Ruf, unserer Beliebtheit, unserer Bequemlichkeit. Das ist ein Gebot, was uns der Herr hier gibt. Wenn dein Bruder sündigt, so geh hin. Überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Es ist wichtig, zwischen dir und ihm allein. Es ist wichtig, dass wir nicht hingehen und tratschen, irgendjemand anderen davon erzählen. Und manchmal passiert das auf sehr geistliche Art und Weise. Naja, dass du beten kannst für ihn oder für sie. Nee, zwischen ihm und dir allein. Wenn du ein Problem siehst, dann geh, sprich zu der Person persönlich. Nicht zuerst mit irgendwem anderen über die Sache. Wir sollen direkt zu dem Bruder gehen, der gegen uns gesündigt hat. Wichtig ist, dass wir das mit der richtigen Einstellung tun. Epheser 4,15 sagt, lass uns die Wahrheit reden in Liebe. Jesus sagt uns das, nachdem er uns die Wichtigkeit von Demut im Reich Gottes gelehrt hat. Wir müssen es demütig sagen. Geist der Demut. Nicht stolz oder herablassend oder selbstgerecht. Nee, in dem Wissen, dass wir selbst zu jeder Sünde fähig sind. In Demut. Auch nicht richtend. Der Zweck in unserem Herzen, wenn wir auf einen Bruder, auf eine Schwester zugehen, ist nicht zu richten oder zu bestrafen oder bloßzustellen. Nee, Jesus sagt hier, dass wir den Bruder gewinnen. Weil es eine Tragödie ist, wenn ein Bruder oder eine Schwester sich verlauft, sich selbst wehtut. Jedem, den so eine Konfrontation, wem das Freude macht, der hat die falsche Einstellung. Nee, wir sind traurig über den Zustand des Bruders. Also mit Barmherzigkeit, voll Liebe sollen wir auf ihn zugehen. Und wenn wir die Einstellung nicht haben, dann sagt Jesus, müssen wir zuerst den Balken aus unserem eigenen Auge rausziehen. Diese Lieblosigkeit vor ihn bringen. Und so lange im Gebet vor ihm harren, bis wir sein Herz bekommen. Für den Bruder oder die Schwester. Galater im Kapitel 16, Vers 1 sagt uns der Herr, Brüder, wenn euch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gebe auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Das ist Demut. Einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Also in Sanftmut. Ich denke, es ist auch gut, wenn wir nicht zu absolut auftreten. Sondern lieber erstmal, naja, du, soweit ich das sehen kann, soweit ich das verstehe, geht das ab. Aber vielleicht haben wir nicht die ganze Information. Es ist auch die Möglichkeit, dass wir uns irren. Möglichkeit für ein Missverständnis. Wenn der Bruder auf uns hören soll, denke ich, ist es auch wichtig, dass wir zuerst ihm zuhören. Versucht die Situation zu verstehen. Und dann prüf's anhand von Gottes Wort. Und wenn es wirklich Sünde ist, dann sagt der Herr hier, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Das Wort überführen, das bedeutet so viel wie den anderen konfrontieren mit seiner Sünde. Hilf ihm zu erkennen, dass es Sünde ist, was er da tut. Und wie gesagt, der Maßstab ist wieder Gottes Wort. Nicht wir selbst, nicht unsere Meinung oder weiß nicht, irgendwelche menschlichen, selbstgeschnitzten Moralvorstellungen oder Gesetzlichkeit. Darum geht es nicht, es geht um Gottes Wort. Und du hast besser einen Vers aus der Bibel, wenn wir mit den anderen konfrontieren. Und wenn er seine Sünde bekennt, wenn er sagt, hey, ich weiß und er gewillt ist umzukehren, dann bet für ihn und hilf ihm, die Sache in Ordnung zu bringen. Wenn er dich gegen dich persönlich gesündigt hat, dann vergib ihm. Und wenn er erstmal abblockt oder sauer ist, dann gib nicht gleich auf, sondern wart, bis er wieder ein bisschen abgekühlt ist und probier es nochmal. Ich glaube nicht, dass der Herr hier sagt, es ist eine einmalige Sache und drum das abgehakt und das nächste. Nee, erst wenn du ehrlich probiert hast, ihn zur Umkehr zu bewegen, aber wenn er nicht umkehren will, wenn er sein Herz verhärtet, wenn er verharrt in dieser Sünde und beharrt in Rebellion gegen Gott oder dich nicht mehr länger an sich ranlässt, dann kommt der zweite Schritt im Vers 16. Also wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zwei oder drei Zeugenmund jede Sache bestätigt werde. Also dann wird der Kreis erweitert und du nimmst noch ein oder zwei Zeugen und Ratgeber mit dir. Ist gut, manchmal wenn wir ein Problem haben mit den anderen Menschen oder wenn da was zwischen uns steht, dann ist es ganz hilfreich. Dann brauchen wir jemanden, der vermitteln kann zwischen uns und der die Situation von außen beurteilen kann. Und der Herr sagt uns, wenn wir alleine den Bruder, die Schwester nicht zur Umkehr bewegen können, dann sollen wir einen geistlich reifen Bruder oder eine geistlich reife Schwester mit uns nehmen und die hinzuziehen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir den wir hinzuziehen wollen, nicht vorher in irgendwelche Details einweihen oder auch den Namen desjenigen sagen, mit dem wir dieses Problem haben, bevor der nicht zugestimmt hat, mitzugehen. Wieder, wir wollen nicht tratschen, sondern das Ziel ist, den Bruder zu gewinnen. Wir wollen den Kreis so klein wie möglich halten oder so groß wie notwendig. Und dann machen wir uns gemeinsam einen Gesprächstermin aus. Und ich denke, der Vermittler soll sich erstmal beide Seiten anhören. Es kann ja auch sein, dass ich falsch liege. Wir wollen demütig sein. Und dann sollen die beiden, die wir hinzugezogen haben, die Situation anhand der Bibel beurteilen. Und wenn auch sie zu dem Schluss kommen, dass Sünde vorliegt, dann sollen auch sie demjenigen, der da betroffen ist, das nochmal aus der Schrift erklären und versuchen klarzumachen und ihm zur Buße auffordern. Und wenn er umkehrt, dann haben wir einen Bruder gewonnen. Können wir mit ihm beten? Können wir ihm auch helfen, sein Leben in Ordnung zu bringen? Aber wenn er unbußfertig bleibt, geht es wieder einen Schritt weiter im Vers 17. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Das heißt, der Kreis wird nochmal erweitert. Und du ziehst die Ältesten, die Leiter der Gemeinde hinzu. Oder manchmal, wenn es notwendig ist, sogar die ganze Gemeinde. Dann wird die Sache innerhalb der Gemeinde öffentlich gemacht. Sieh der Unversöhnlichkeit zwischen zwei Gliedern. Oder auch wenn ein Glied hartnäckig in Sünde lebt, das belastet den ganzen Leib. Wir sind nicht unabhängig. Wir schwirren nicht irgendwo unabhängig im christlichen Weltall herum. Wir sind eingebunden in einem Leib. Und wenn ein Glied krank ist, dann wird der ganze Leib krank sein. Ich meine, wenn mein Blinddarm explodiert, dann wird es mir als ganze Person nicht besonders gut gehen. Und so belastet, wenn einer sündigt, belastet es den ganzen Leib. Wenn wir das vor die Gemeinde tragen müssen, dann ist es wichtig, dass wir das in einen Rahmen tun, wo nicht Ungläubige anwesend sind oder nicht Leute, die der Gemeinde gar nicht angehören. Hey, die geht das nichts an. Das ist eine Familienangelegenheit. Es geht nur um die, die es betrifft. Und wieder, das Ziel ist nicht, den Bruder oder die Schwester bloßzustellen, sondern sie zu gewinnen. Zur Umkehr zu bewegen von diesem zerstörerischen Verhalten, wo sie sich drin befinden. Und wenn man das so öffentlich macht, ist es auch nicht notwendig, jedes Detail preiszugeben. Wir müssen nur so viel sagen, dass der Leib die Gelegenheit hat, diesem irrenden Bruder zu dienen und ihm zur Umkehr zu verhelfen. Das heißt, die Gemeinde unternimmt als Gemeinschaft nochmal einen letzten Schritt, einen letzten Versuch, den Betreffenden zur Umkehr zu bewegen, sodass er einsieht, dass sein Handeln Sünde ist und dass er es als falsch erkennen kann und bekennen kann. Ja, und das mag praktisch heißen, wenn ein Gemeindeglied oder wenn derjenige ein Gemeindeglied anruft oder sich bei dem meldet, dann können wir uns nicht so verhalten, als wäre alles in Ordnung, nicht so tun, als wäre nichts passiert. Und wenn er zum Beispiel anruft und sagt, hey, können wir was gemeinsam unternehmen, müssen wir sagen, ja, hey, ich würde gern, aber da ist dieses Problem, du bist nicht gewillt, von der Sünde umzukehren. Ich treffe mich gern mit dir, aber lass uns doch über dieses Problem reden. Wir können nicht wegschauen und so tun, als ging uns das alles nicht an. Also wir sind verantwortlich, wir sind mitverantwortlich für unsere Brüder und unsere Schwestern in der Gemeinde. Leute, der Herr hat uns hier zusammengebracht, dass wir einander dienen und aufeinander aufpassen. Im Normalfall wären in so einer Situation die Ältesten oder die Leiter der Gemeinde nochmal auf diesen irrenden Bruder oder diese irrende Schwester zugehen und sie nochmal konfrontieren und zur Buße aufrufen. Das Problem ist auch wichtig zu sehen. Das Problem ist nicht so sehr diese konkrete Sünde, sondern die Weigerung, Buße zu tun. Dass jemand sagt, nee, das ist nicht Sünde, das ist schon okay, was ich da mache. Oder jemand sagt, ja, ich weiß, dass es Mist ist, aber ich will trotzdem. Das ist das Problem, diese Weigerung, Buße zu tun, nicht so sehr die konkrete Sünde. Ich meine, da hätten wir alle viel zu tun. Wir sündigen jeden Tag. Problem ist diese Haltung, wo jemand nicht umkehren will, jemand nicht Buße tun will. Dann geht es im Vers 17 weiter, wenn er auch sie nicht hören will, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auf die Gemeinde nicht hören will, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Das heißt konkret, wenn er auch auf die Gemeinschaft, auf die Gemeinde nicht hören will, dann soll aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Und auch das ist wieder ein öffentlicher Akt. Ich meine, das betrifft wieder alle, die ganze Gemeinde. Was ist der Grund, jemanden aus der Gemeinde auszuschließen? Na, erstens um der Gemeinde willen. Die Heiligkeit der Gemeinde ist wichtiger als der Schutz für einen Unbußfertigen. Wer nicht als Christ leben will, der soll sich eigentlich auch nicht so nennen dürfen. Schutz für die Gemeinde. Erstens ist ein schlechtes Vorbild für die Geschwister. Ja, Paulus schreibt in Korinthern, als die sich gescheut haben, Gemeindezucht anzuwenden, Situation, wo ein Mann mit der Frau seines Vaters eine sexuelle Beziehung hatte. Und sie haben sich geweigert, das Problem anzugehen. Und der Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr neuer Teig seid. Also das Problem von Sünde. Sünde steckt an. Sünde verbreitet sich wie ein Krebsgeschwür. Und wenn wir das tolerieren würden in unserer Mitte, dann würden andere verletzt werden. Wird weiter um sich fressen und andere Geschwister zerstören. Müssen sein wie ein guter Chirurg. Ein guter Chirurg entfernt den Krebs, sodass der Leib heil sein kann. Es wäre ein schlechter Chirurg, der sagt, ah, ich weiß zwar, du hast das Problem, aber ich sage nichts, weil vielleicht wärst du sauer auf mich oder so. Ein guter Arzt wird aus Liebe, weil er weiß, dass es zerstörerisch ist, wird das Problem angehen. müssen den Krebs entfernen, dass der Leib gesund ist. Das zweite Problem ist, dass es natürlich ein schlechtes Zeugnis vor der Welt ist. Wenn in der Gemeinde Leute herumhängen, die Jesus gar nicht nachfolgen wollen. Und sagen die Leute, ja, ihr Christen, ihr lebt ja auch nicht anders. Das ist der zweite Grund, warum wir die Gemeinde beschützen müssen. Vor solchen bewussten, beständigen, rebellischen Leben in Sünde. Wir reden hier, nochmal, wir reden hier nicht über jemanden, der hinfällt und wieder aufsteht. Und das ist nicht das Problem. Das Problem ist diese Einstellung. Zweiter Grund, warum wir einen solchen aus der Gemeinde ausschließen müssen, ist um der Person selbst willen. Wir haben letztes Mal gesehen, wie ernst es ist, Kinder Gottes zur Sünde zu verführen. Jesus hat gesagt, es wäre besser für dich, mit einem Mühlstein, diesem riesen, tonnenschweren Ding, ins tiefste Meer geworfen zu werden, als einen dieser Kleinen, einen deiner Brüder oder Schwestern zur Sünde zu verführen. Das ist eine ernste Sache. Und auch vor dem müssen wir denjenigen beschützen. Es ist besser, ihn von den Geschwistern zu entfernen, solange in dieser Einstellung verharrt. Weil Jesus sagt, es wäre besser, ein Mühlstein um den Hals, als einen von den Kleinen zur Sünde zu verführen. Zweiter Grund ist, dass das Ziel noch immer ist, ihn zur Umkehr zu bewegen. Muss sich klar werden, wie ernst die Sache ist, wie ernst Sünde ist. Die Bibel sagt uns, der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde tötet uns, Sünde zerstört uns. Und was wir tun, wenn wir jemanden aus der Gemeinschaft ausschließen, dass wir ihn aus dieser schützenden Gemeinschaft, die Gemeinde Jesu ist, dass wir ihn aus dieser schützenden Gemeinschaft in die Welt entlassen. Paulus sagt es so, schreibt dem Timotheus über den Hymenäus und den Alexander. Er sagt, die habe ich dem Satan übergeben, damit sie zurechtgewiesen werden, nicht zu lästern. Oder im 1. Korinther im Kapitel 5 sagt, dass wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus versammelt seid, dass wir einem solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan zu überliefern zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde am Tag des Herrn. Das heißt, wir setzen ihn frei, die Konsequenz seiner Sünde zu erleben, und wir geben ihn frei aus diesem geistlichen Schutz der Gemeinde. Wir lassen ihn eine Zeit lang in der Welt leben, bis er so angeekelt davon ist, dass sein Fleisch zerstört wird und auch hoffentlich umkehrt und gerettet wird. Wieder, das Ziel ist, dass der Geist gerettet werde. Damit er draufkommt, wie töricht es ist, gegen Gottes Willen zu leben, gegen Gott zu rebellieren. Und damit er zurückläuft, wie der verlorene Sohn zum Vater zurückläuft. Der gesagt hat, Mann, es ist so viel besser, für meinen Vater zu sein, als mein Leben hier zu versauen in der Welt. Und traurigerweise kehren manche erst um, wenn sie ganz am Boden sind und ihr Leben fast zerstört haben. Aber es muss nicht so sein. Es soll nicht so sein. Wenn jemand beharrlich, bewusst in Sünde lebt, dann können wir natürlich auch nicht sicher sein, ob er wirklich bekehrt ist, ob er wirklich gerettet ist oder nicht. Die Frucht ist nicht da in seinem Leben. Das ist ein Grund. Wir sollen ihn behandeln wie einen, der ungläubig ist. Unser Motiv hier ist noch immer Liebe, ist noch immer Versöhnung. Auch wenn wir in der Züchtigung freigeben müssen, wir tun das mit einem weinenden Herzen. Und wir beten natürlich für denjenigen. Aber wir sehen, dass er sich wehtut. Und wir können ihm nicht, wie gesagt, wir schauen nicht zu, wie er den Abgrund runter rast, sondern wir unternehmen was. Und das wäre der letzte, äußerste Schritt, um ihn nochmal zur Umkehr zu bewegen. Was heißt das konkret, jemanden als einen Zöllner oder als Heiden behandeln? Ja, die Zöllner und die Heiden, das waren die Ungläubigen damals. Das heißt, wie einen Ungläubigen. Also wir können uns fragen, wie sollen wir einen Ungläubigen behandeln? Jemand, der Jesus noch nicht persönlich vertraut. Heißt es, dass wir nimmer mit ihm sprechen sollen oder ihm nimmer grüßen sollen oder ihn ignorieren sollen? Nein. Ich hoffe auch mit unseren Freunden, die Jesus nicht kennen, denen begegnen wir in Liebe. Aber ich denke, was wir tun müssen, wir müssen denjenigen evangelisieren. Wenn du diesen Bruder triffst, der ausgeschlossen wurde, dann erzähl ihm das Evangelium. Und wenn er sich darüber beschwert und sagt, hey, ich weiß das, ich bin ein Gläubiger, selbst wenn ich nicht mehr in der Gemeinde bin, sag, hey, aber du lebst nicht so. Guck mal das, was Jesus für dich getan hat. Was tust du damit? Also wie vorher schon gesagt, wir dürfen nicht so tun, als wäre alles in Ordnung, als wäre es kein Problem. Sünde ist ein Problem und Sünde macht uns kaputt und der Herr will uns davor beschützen. Das ist sein Herz, warum uns diese Dinge sagt. Der Ausschluss aus der Gemeinde hat auch einige praktische Konsequenzen. Mensch wird praktisch dem Ungläubigen gleichgestellt. Das heißt zum Beispiel auch, dass ein Christ einen solchen nicht heiraten soll. Der Herr sagt uns, wir sollen nicht unter das gleiche Joch mit einem Ungläubigen gehen. Das heißt, keine enge Partnerschaft eingehen mit jemandem, der nicht Jesus liebt und Jesus vertraut. Wenn derjenige verheiratet ist, ich gehe mal von einem ihm aus jetzt, weil wir hier vom Bruder reden, dass ich nicht immer hin und her wechseln muss zwischen Bruder und Schwester. Also wenn Werner ist verheiratet mit einer Christin und er verlässt sie, dann 1. Korinther 7, dann wäre sie frei, einen anderen zu heiraten. Auch das wäre eine praktische Konsequenz, dass wir ihn wie einen Ungläubigen betrachten. Aber das werden wir uns noch genauer in 2 Wochen ansehen. Da werden wir über Heirat und Scheidung und Wiederheirat und diese Dinge sprechen. Im 1. Korinther heißt es auch, dass Christen nicht miteinander vor Gericht gehen sollen. Sondern wenn Christen Streitigkeiten haben untereinander, dann sollen sie es in der Gemeinde regeln. Sollen Brüder zu Rate ziehen und sagen, hey Leute, richtet ihr drüber, sagt ihr, was richtig ist, was falsch in der Situation. Aber wenn einer nicht mehr auf die Gemeinde hört, dann gilt er uns wie ein Ungläubiger. Und es kann auch heißen, dass dieses Verbot, gegen ihn zu prozessieren, hier aufgehoben ist. Weil er hört ja nicht auf die Gemeinde. Aber das Ziel ist vor allem, den Bruder zu gewinnen. Die Bibel sagt uns auch ganz klar, wenn er umkehrt, dann sollen wir ihn wieder aufnehmen. Im 2. Korintherbrief schreibt der Paulus über diese Person, die da in Sünde gefallen ist und die ja offensichtlich ausgeschlossen wurde. Aber der hat umgekehrt. Und der Paulus ermutigt hier die Korinther, er sagt, dass sie ihm vergeben und ermuntern sollen, damit der Betreffende nicht etwa durch allzu große Traurigkeit verschlungen werde. Darum ermahne ich euch, zu beschließen, ihm gegenüber Liebe zu üben. Dass wenn jemand umkehrt, dann wollen wir ihn ermutigen und trösten, helfen, sein Leben wieder in Ordnung zu bringen, neuen Start mit Jesus zu beginnen. Und wenn es bis ins Extrem ging, dass er ausgeschlossen wurde, dann muss natürlich auch das wieder öffentlich gemacht werden. Hey, derjenige, der ist umgekehrt, der hat Buße getan, wir haben ihn wieder aufgenommen. Das müssen alle wissen. Vers 18. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde binden werdet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde lösen werdet, wird es im Himmel gelöst sein. Gott sagt es hier nicht im Kontext von geistlichem Kampf, sodass wir Dämonen oder den Teufel oder irgendwas binden sollen oder herumbefehlen sollen und so weiter. Oft wird dieser Vers im falschen Zusammenhang zitiert und oft leider auch, um recht fragwürdige Praktiken zu rechtfertigen. Nee, im Kontext sagt der Herr das, im Kontext von Gemeindezucht. Was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein und wenn ihr etwas auf der Erde lösen werdet, wird es im Himmel gelöst sein. Es geht hier im Kontext darum, einen unbußfertigen Sünder aus der Gemeinschaft auszuschließen und einen bußfertigen wieder aufzunehmen. Das ist hier gemeint mit Binden und Lösen. Der Herr hat seiner Gemeinde Autorität gegeben. Autorität in Übereinstimmung mit seinem Wort zu handeln. und in Übereinstimmung mit seinem Wort Menschen aus der Gemeinschaft auszuschließen und wieder aufzunehmen. Und diese Beschlüsse der Gemeinde sind bindend, wenn sie in Übereinstimmung sind mit Gottes Wort, wie es auch im Himmel gebunden ist. Das ist die ethische Autorität der Gemeinde, die Gott ihr gegeben hat. Gemeinde hat die Autorität, Sünde zu binden, wie sie auch im Himmel schon gebunden ist. Gott gibt uns keinen Freibrief zu sündigen, weil wir uns beschützen davon. Ist schon gebunden. Deswegen darf die Gemeinde das auch hier auf der Erde binden. Vers 19. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Wenn Jesus sagt, versammelt in meinem Namen, dann heißt das gemäß seinem Sinn, gemäß seinem Charakter. Auch auf Grundlage dessen, was er für uns getan hat. Also Gott erhört uns nicht, weil wir so großen Glauben haben. Deswegen muss uns das geben, was wir wollen. Das ist nicht, was dieser Vers sagt. Aber der Herr sagt, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen von meinem Vater, der in den Himmel ist, gegeben werden. Und die versammelt sind in meinem Namen. Und das ist eine wunderbare Sache. Wir können weit anwenden, diesen Vers im weiten Bereich. Da ist Kraft im gemeinsamen Gebet. Es hat was, wenn wir in Übereinstimmung sind vor dem Herrn. 5. Mose 32 gibt so einen Vers, wo es heißt, einer jagt Tausende in die Flucht, aber zwei jagen Zehntausende in die Flucht. Hey Mann, Einheit, Übereinstimmung, das hat was. Aber seht auch hier von diesem Vers, dieses Gebet, dieses Gemeinsame, dieses Versammeltsein in seinem Namen, wo er in der Mitte ist, auch dieser Vers ist im Kontext von Gemeindezucht. Wenn die Gemeinde zusammen betet und Gottes Willen sucht bezüglich eines Bruders, der in Sünde lebt, hey, dann ist da Vollmacht, dann ist da Kraft. Und da sagt Jesus, ich bin in ihrer Mitte. Dann könnt ihr mit meinem Beistand rechnen, sagt Jesus, wenn ihr diese Dinge tut, die ich euch hier aufgetragen habe. Und die Jünger haben Ermutigung gebraucht. Ich meine, dieser offene und ehrliche Umgang miteinander, der ist nicht immer einfach. Und jemand anderen mit Sünde zu konfrontieren, das macht nie Spaß. Aber der Herr ermutigt sie hier, sagt, hey, ich bin mitten unter euch. Ich stelle mich dahinter. Das ist, hey, ich habe euch das aufgetragen und Mann, wenn ihr euch versammelt, ich bin in eurer Mitte. Lasst auch das uns eine Ermutigung sein, dass wir aufeinander Acht haben und einander zum reinen und heiligen Leben ermutigen. Dass wir nicht zusehen, wie Geschwister ihr Leben zerstören. Dass wir nicht in unversöhnten Zustand verharren mit irgendeinem Bruder oder irgendeiner Schwester. Dass wir nicht wegschauen, wenn es irgendein Problem gibt. Versuchen ist da. Aber lass uns das eine Ermutigung sein, dass wir diese Bequemlichkeit und diese Menschenfurcht überwinden. Und dass wir das Wohl des anderen höher achten als uns selbst. Und dass wir ehrlich und offen in Liebe aufeinander zugehen. Weißt du was, wenn du und ich, wenn wir das tun, dann wird Jesus mit uns sein. Und es wird gute Frucht bringen. Wenn wir aufeinander geistig Acht geben, dann wird das unsere Gemeinde stärken und dann wird seine Kraft noch mehr sichtbar werden in unserer Mitte. Ihr sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir Danke sagen für dein Wort. Auch wenn das ein Wort ist, wo du eine Sache ansprichst, die uns vielleicht nicht unbedingt Spaß macht oder was Unangenehmes. Mit Sünde umgehen, einander konfrontieren. Aber Herr, wir wissen, dass du uns das sagst, weil du es gut mit uns meinst. Und weil du den verlorenen Schafen nachgehen willst, weil nicht um sie zu beschützen, nicht um sie zu bestrafen oder weiß nicht, mit der Peitsche sie zu schlagen oder was, sondern sie zu beschützen, weil du sie lieb hast. Weil du nicht willst, dass wir uns zerstören durch Sünde, durch Schuld. Und ich bitte dich, Herr, ich möchte vor allem beten, wenn irgendwelche zwei Geschwister hier sind, die nicht versöhnt sind miteinander, möchte ich bitten, dass du zu ihren Herzen sprichst. Und Herr, dass sie sich wirklich in der Mitte treffen, auf dem Weg hinaus, und die Sache bereinigen, vor dich bringen. Vater, wir bitten dich, dass wir nicht gleichgültig sind, dass wir nicht wegschauen. Herr, du kennst, es ist so unsere Tendenz, wegzuschauen von Problemen, unangenehme Dinge wegzuschieben. Aber Herr, ich bitte dich, dass wir den anderen mehr achten als uns selbst. Und dass wir beginnen, einander zu beschützen und aufeinander zu schauen, dass es uns geistlich gut geht. Einander zu ermutigen vor allem, dich zu lieben, dir nachzufolgen, Herr. Ich bitte dich auch, gib uns eine gesunde Selbstdisziplin, dass wir Menschen sind, die bereitwillig umkehren, wenn wir missbauen. Die von selbst zu dir kommen, dass diese Sache gar nicht notwendig wird, dass wer anderer in unser Leben sprechen muss, sondern Herr, dass wir von uns aus kommen und Buße tun und vielleicht sogar andere um Gebet bitten und um Hilfe und Beistand. Ich bitte dich, Herr, lehr uns weiter als Familie zu leben, als deine Familie, Herr. Und wir danken dir, dass wir das sein dürfen. Du bist ein wunderbarer Herr. Es ist eine wunderbare Sache, dass wir hier als Geschwister zusammen sein dürfen. Ich danke dir, Herr, für jeden Einzelnen, den du hierher berufen hast. Wir wissen, es ist kein Zufall, sondern du hast uns zusammengestellt. So hilf uns, Herr, auch als Familie so zu leben, wie du es für uns hast, in Demut und Ehrlichkeit und Offenheit und auch in Vergebungsbereitschaft, wie wir nächste Woche lernen werden. Darum bitten wir, Herr, um deinen Beistand dafür. In Jesu Namen. Amen.